Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Ekkehard Link.
Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Wir schauen heute vor den Wahlen in den USA nochmal auf die Aussichten und Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte. Dazu begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Ekkehard Link, Leiter Kapitalmarktanalyse der Nationalbank. Herzlich willkommen, Herr Link.
Schönen guten Tag, Frau Schmitz. Schön, dass ich hier sein darf.
So viel gespannte Unsicherheit war selten. Der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl beschäftigte Börsen- und Finanzanleger. Worauf müssen sich Anleger einstellen, wenn es Trump tatsächlich gelänge, nochmal US-Präsident zu werden?
Das hinge natürlich grundsätzlich mal davon ab, wie auch der US-Kongress zusammengesetzt ist. Der bestimmt ja den Handlungsspielraum eines amtierenden Präsidenten mit. Aber es lassen sich sicherlich drei Punkte benennen an politischen Konsequenzen, mit denen wir zu rechnen hätten. Da geht es einmal um die außenpolitische Fokussierung auf den Hauptgegner, den wahrgenommenen Volksrepublik China. Das wird ganz groß im Vordergrund stehen. Es wird eine deutliche Redefinition, eine robuste Redefinition geben des Verhältnisses zu den eigenen Alliierten. Man wird dort die Teilung von Lasten wirtschaftlicher, finanzieller Art stärker noch einfordern als in der Vergangenheit. Und was die Innenpolitik anbelangt, steht das Motto America First im Grunde für das Programm. Das Project 2025 der Heritage Foundation ist ja auch in Europa schon diskutiert worden. Einen dezidiert konservativen Umbau der Gesellschaft, der hier im Vordergrund stünde. Im Falle der wirtschaftlichen Konsequenzen würden wir fünf Punkte benennen wollen, auf die es wahrscheinlich im Falle eines Trump-Sieges hinausliefe. Damit zum einen mal die Außenhandelspolitik, die wird wesentlich robuster erfolgen als in der Vergangenheit. Hier hat es ja vor allen Dingen die Möglichkeit, Zölle zu setzen. Zölle zwischen 10% und 20% auf alle US-Importe, bis zu 60% auf chinesische Importe mit durchschaubarer Intention. Wir haben eine Steuerreform, die angekündigt worden ist, der Körperschaftsteuerreform, Rückführung von 21% auf 20%, sogar bis auf 15%, wenn die Unternehmen in den Staaten selber produzieren. Man will natürlich die Industriejobs zurückhaben, die verloren gegangen sind. Dann hat sich Trump vorgenommen, die Einkommensteuerreform aus seiner ersten Amtsperiode von 2017 permanent zu machen. Die ist bislang befristet bis 2025. Das soll geändert werden. Und es geht natürlich auch darum, die klassischen Industrien zu revitalisieren, in die USA zurückzuholen. Und schließlich als letzter Punkt Förderung von Öl und Gas und fossilen Energieträgern und den Zuliefererindustrien. Drill, Baby, Drill, das ist ja das große Motto, mit dem man in den Wahlkampf gezogen ist.
Kamala Harris ist die Spitzenkandidatin der Demokratischen Partei und somit die erste Frau in den USA, die um die Präsidentschaft ringt. Mit welchen Folgen rechnen Sie für Wirtschaft und Finanzmärkte, wenn ihr das tatsächlich gelingen würde?
Na, grundsätzlich hängt es auch hier natürlich an der Kongresszusammensetzung, welchen Handlungsspielraum Präsidentin Harris hätte. Aber hier lassen sich ebenfalls an politischen Konsequenzen drei Hauptpunkte benennen. Wir haben zum einen mal die Rolle der USA als globale Ordnungsmacht, als globale Wahrung einer Vormachtstellung seit dem Kriege errichtet. Das würde sicherlich dezidierter vorangetrieben, vielleicht noch als bisher. Allerdings mit der kleinen Zusatzqualifikation, man wird auch da die Alliierten in die Pflicht nehmen und sagen, ihr müsst dabei mittun, in wirtschaftlicher, finanzieller, industrieller, personeller Hinsicht. Es wird um die Pflege und den Ausbau von Beziehungen geben zu diesen Alliierten. Es wird darum gehen, die Stärkung von Minderheiten innenpolitisch voranzubringen, also insbesondere hier Frauen und rassische Minderheiten, die werden im Fokus stehen. Für die hat man sich vorgenommen, was zu tun. Im Falle der wirtschaftlichen Konsequenzen würden wir sechs Punkte benennen wollen. Da haben wir zum einen mal auch die Handelsbeziehungen, die im Fokus stehen, die man ausgeglichener gestalten möchte als in der Vergangenheit. Aber ohne dabei so radikal vorzugehen wie die Republikaner, also den Rest der Welt sozusagen mit der Drohung von Handelshemmnissen zu überziehen. Man mag Zölle einsetzen, aber mehr wird da wahrscheinlich nicht passieren. Die Körperschaftssteuer soll anders als bei den Republikanern nicht sinken. Die soll erhöht werden von 21% auf 28%, allerdings begrenzt auf Unternehmensgewinne von $1 Million und mehr. Man will die Großen treffen und die Kleinen schonen. Bezüglich der steuerlichen Begünstigung hat man vor, insbesondere Familien mit Kindern zu entlasten. Man möchte auch den Erwerb einer eigengenutzten Immobilie leichter machen, um dieses Thema Wohnraum und Knappheit des Wohnraums ein bisschen zu entschärfen. Es geht darum, deutlich verbesserte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmensgründungen zu schaffen. Verzehnfachung der Beträge sind hier angedacht. Die erneuerbaren Energien werden sicherlich ganz klar im Fokus stehen, gefördert zu werden, ganz als Antithese zum Trumpschen Vorhaben. Und schließlich wird es darum gehen, bei der pharmazeutischen Industrie auf Kostensenkung zu drängen. Man möchte hier insbesondere aus breiten Bevölkerungskreisen über die Programme Medicare und Medicaid ermöglichen, an Medikamente zu kommen, ohne dabei eben allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. müssen. So ist bislang jedenfalls der Stand.
Können Sie absehen, wie sich die US-Wahl auf die Finanzmärkte auswirken wird, gerade auch auf Aktien, Renten und Devisenmärkte mittelfristig?
Beginnen wir mal mit den Aktienmärkten. Zunächst ist es historisch so, dass die unter demokratischen Präsidenten wesentlich besser performt haben als unter republikanischen. Aber es gilt sicherlich nach wie vor der Leitsatz, the business of America is business. Das heißt, egal wer hier die Wahl gewinnt, die Aktienmärkte sehen wir in jedem Fall mittelfristig als Gewinner. Wir können dafür drei Gründe anführen. Zum einen das strukturell höhere Wirtschaftswachstum in den USA, was wiederum darauf zurückgeht, dass da vor allen Dingen Schlüsselbranchen beheimatet sind. Schlüsselbranchen aus der Technologie, aus der künstlichen Intelligenz, aus anderen Wirtschaftsbereichen, die einen Monopolvorteil genießen, die Monopolpreise nicht nur verlangen, sondern nehmen und bekommen können, anders als in anderen Regionen dieser Welt. Und die erfolgreiche Rückführung der Inflation, die längst begonnen hat, die wird ebenfalls ihren Fortsatz nehmen. Das begünstigt Aktien. Wenn man nun fragt, wie ist es bei den Branchen? Gibt es da unterschiedliche Gewinner oder Verlierer, je nach Wahlausgang? Dann würden wir im Falle von einem Harris-Sieg sagen, erneuerbare Energien, Hochtechnologie, Finanzwerte. Das sind die drei Asse, die dann wahrscheinlich stechen werden. Im Falle eines Präsidenten Trump würden wir rechnen mit Öl, Gas und Kohle als begünstigter Branche. Das ist ja deutlich genug angekündigt worden. Wir würden auch ein gewisses Replay der ersten Trump-Administration erwarten, wo die binnenwirtschaftlich orientierten Industrien besonders begünstigt waren durch America First und die Folgen, die das mit sich bringt. Und schließlich die pharmazeutische Industrie wird durchatmen, dass sie keinem Preisdruck mehr ausgesetzt ist, ihre Medikamentenpreise zu senken, denn die Republikaner haben diesbezüglich andere Vorstellungen als die Demokraten. Die Geld- und Rentenmärkte wiederum haben ihren Scheitelpunkt in der Zins- und in der Renditenentwicklung längst passiert. Wir sehen eine rückläufige Inflationsdynamik. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit für eine fiskalische Überdehnung, also für ein Crowding Out, für ein Auftreten von staatlicher Kreditnachfrage, die private verdrängt und den Zins hochtreibt. Die sehen wir nicht als besonders hoch an, weil keine der politischen Parteien bisher eine neue schuldenfinanzierte Ausgabenorgie sozusagen angekündigt hat und das wahrscheinlich auch weiterhin nicht tun wird. Das heißt, hier sehen wir nach wie vor Zins- und Renditensenkungspotenzial um die 50 Basispunkte in mittlerer Sicht. Der Außenwert des US-Dollar wiederum erscheint uns aus zwei Gründen begünstigt. Das strukturell höhere Wirtschaftswachstum hatte ich schon genannt. Wie Kostolani so schön sagt, jede Währung stirbt im eigenen Bett. So wie sie nur da sterben kann, kann sie auch nur dort genesen. Wenn ich also eine gute Wirtschaftspolitik mache, ist die Visitenkarte der Volkswirtschaft die Währung und das zeigt sich im Außenwert. Und schließlich das Streben nach einem Ausgleich der Außenhandelsrelationen wird hier ebenfalls stützend wirken. Man will keinen aufwertenden, in die Wolken aufwertenden Dollar, aber man will sicherlich eben auch keine Abwertungswährung haben. Insofern werden beide dieser Faktoren darauf hinwirken, dass der Außenwert eher stabiler geht. Wir setzen etwa die Parität zum Euro als Ziel mittelfristig.
Herr Link, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Recht herzlichen Dank, Frau Schmitz.
Sehr geehrte Zuhörer und Zuschauer, schön, dass Sie unserem Podcast-Talk heute wieder gefolgt sind. Ich hoffe, Sie konnten wieder wertvolle Informationen für sich entnehmen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast-Talk der Nationalbank mit Ihnen. Verbleibe bis dahin. Alles Gute, Ihre Anke Schmitz.
Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei. Und abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.